Ende vom letzten Mal haben wir zwei dieser eher unbekannten Richter gesehen, über die nicht viel ausgesagt wird, aber die zusammen hier 45 Jahre lang Israel gerichtet haben und es eine Zeit war von Frieden und von Wohlstand. Und jetzt sehen wir diesen Kreislauf, der uns schon so bekannt ist, wieder mal. Man sollte glauben, die Israeliten, weil Gott sie so gesegnet hat, weil er ihnen Frieden geschenkt hat, einen Befreier, die sie in Gerechtigkeit gerichtet haben, dass sie Gott dankbar waren und dass sie ihn angebetet haben und dass sie ihn geliebt haben. Aber wir lesen im Vers 6, und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie dienten den Baalim und den Astarot und den Göttern Arams und den Göttern Sidons und den Göttern Moabs und den Göttern der Söhne Ammon und den Göttern der Philister. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Also die Israeliten sind von ihrem Gott weggegangen und haben die Götter dieser heidnischen Völker um sie herum angebetet. Wir würden heute sagen, sie haben auf Gott gepfiffen und sind in die Welt gegangen. Haben die Dinge angebetet, die die Leute anbeten, die Jesus nicht kennen. Solche Dinge wie sich selbst oder Sex oder Autos oder Geld oder Materialismus, was so diese Götzen sind der Menschen heutzutage. Gott ist in deinem Leben das, worum sich dein Leben dreht. Das, was dich motiviert, das, was dein Denken bestimmt, was das Höchste ist in deinem Leben, das ist dein Gott. Das sollte der Gott der Bibel sein, aber es können auch andere Götzen sein. Wofür lebst du heute Abend? Wenn du wirklich ehrlich bist zu dir, was ist das, was dich zutiefst motiviert? Was ist das, was dein Leben bestimmt? Ist es der Herr? Bist es du selbst? Sind es materielle Dinge, die dich treiben? Habgier? Solche Sachen? Wer ist dein Gott? Wir sehen hier wieder mal so schön diese Gefahr illustriert. Wenn es uns gut geht, wenn wir gesegnet sind, wenn wir Wohlstand haben und wir können das alle sagen, wir haben alle viel mehr, als wir brauchen. Das ist oft eine Gefahr, dass wir gerade dann den Herrn verlassen. Na, wir sollten glauben, wenn wir das lesen hier, hey, die Israeliten sind gesegnet, Gott hat sie befreit von ihren Feinden, hat ihnen Frieden geschaffen, die Leute sind begeistert von ihm und dienen ihm. Und genau an diesem Punkt, wo sie ihnen so gut geht, verlassen sie den Herrn. Und das ist eine Gefahr, oft gerade dann, wenn es uns gut geht, wenn die Dinge gut laufen in unserem Leben. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann schreien wir aus zum Herrn, wie wir auch hier bei den Israeliten immer wieder sehen. Da sind wir noch eher geistlich, ja, wach, würde ich mal sagen. Und wir schauen auf ihn. Aber dann so oft, wenn wir bequem werden und es geht uns gut und dann vergessen wir irgendwie auf unseren Herrn und wir vernachlässigen stille Zeit und die Gemeinschaft mit ihm und irgendwie kühlt dann unsere Liebe zu ihm aus. Und plötzlich fangen andere Dinge an oder andere Personen an, unser Leben zu bestimmen und nicht mehr der Herr. Vers 7 lesen wir, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er verkaufte sie in der Hand der Philister und in die Hand der Söhne Ammon. Sie hatten deren Götter angebetet, jetzt hat Gott sie diesen Völkern unterworfen. Diese Völker haben sie militärisch besiegt. Und sie zerschmetterten und zerschlugen die Söhne Israel in jenem Jahr. Und zwar 18 Jahre lang alle Söhne Israel, die jenseits des Jordan waren, im Land der Amoriter, das in Gilead ist. Also Israel, bevor sie ins verheißene Land gezogen sind, haben dieses Land östlich des Jordans, was den Amoritern gehört hat, eingenommen. Und 2,5 Stämme haben sich dort angesiedelt. Und diese Stämme hier werden jetzt unterdrückt von den Ammonitern. Die Hauptstadt war Amman heute. Kommt von daher. Die Ammoniter. Das Land Gilead. Und die Söhne Ammon zogen über den Jordan, um auch gegen Juda und gegen Benjamin und gegen das Haus Ephraim zu kämpfen. Also 3 Stämme, die jetzt westlich des Jordans angesiedelt waren, so ungefähr in der Mitte des Landes Israel. Und so war Israel in sehr großer Bedrängnis. Die haben gedacht, ja, wir gehen hin, wir beten diese Götter an. waren verlockende Götter. Die Astaroth, die Fruchtbarkeitsgöttin, die wurde durch Sex angebetet. Freien Sex im Tempel, hey, das ist eine tolle Sache. Und dann gab es den Baal, der war mehr für Wohlstand verantwortlich und gutes Wetter, war eine Landwirtschaftsgesellschaft, da war das wichtig. Oh, wir jagen materiellen Dingen nach, wir leben dafür. Und sie haben gedacht, das ist eine tolle Sache. Aber was sehen wir? Am Ende sind sie versklavt, sind sie dominiert von diesen Götzen. Und so ist es in unserem Leben. Wenn immer wir anfangen, nicht für Gott zu leben, sondern für andere Dinge, anfangs macht es Spaß. Sünde macht immer Spaß, anfangs. Sonst wäre es ja keine Versuchung, sonst wäre es kein Problem für uns. Und Götzendienst ist Sünde. Aber auf längere Zeit fangen diese Dinge an, uns zu zerstören und uns zu versklaven. Und plötzlich sind Leute dann sexsüchtig oder habsüchtig oder geltungssüchtig oder selbstsüchtig. Sie sind versklavt, sie sind nicht mehr frei. Sind Menschen, die versklavt sind von ihren eigenen Trieben, von ihrer eigenen Lust. Und das ist, was wir hier bildlich gesehen sehen. Die Israeliten waren plötzlich versklavt von diesen Völkern, deren Götzen sie angebetet haben. Und erst jetzt an diesem Punkt, wo sie versklavt sind, wo sie kaputt sind, sich kaputt gemacht haben durch ihre Sünde, lesen wir im Vers 10, da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn um Hilfe und sagten, wir haben gegen dich gesündigt, weil wir unseren Gott verlassen und den Baalim gedient haben. Und der Herr sprach zu den Söhnen Israel, ist es nicht so? Von den Ägyptern und von den Amoritern, von den Söhnen Ammon und von den Philistern, und als die Sidonier und Amalekiter und Maoniter euch quälten und als ihr da zu mir schriet, da hab ich euch aus ihrer Hand gerettet. Erinnert sie an ihre Geschichte jetzt. Ihr aber, ihr habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient. Darum werde ich nicht fortfahren, euch zu retten. Geht hin und schreit zu den Göttern um Hilfe, die ihr erwählt habt. Sollen sie euch doch retten zur Zeit eurer Not? Wenn es uns schlecht geht, da finden wir raus, wie viel diese Götter oder diese Götzen wirklich halten. Wenn der Arzt sagt, es ist Krebs. Oder wenn der Mensch, den du liebst, sagt, und tschüss, ich bin weg. Oder wenn dein Reichtum, den du dir angehäuft hast, plötzlich weg ist, weil die Aktienkurse nach unten gehen. Diese Sicherheiten, die du dir aufgebaut hast. Dann findest du raus, was wirklich hält. Dann kannst du hingehen in deine leere Villa und zu deinen drei Ferraris und Porsches in der Garage und um Hilfe schreien. Es wird ja keinen Halt geben in dieser Zeit. Oder du kannst ins Bordell gehen und es wird ja keinen Halt geben zu dieser Zeit. Es gibt nur einen Gott, der uns wirklich tragen kann in Zeiten der Not, weil er hat uns erschaffen und wir sind für ihn erschaffen. Und Jesus hat dieses Gleichnis gesprochen, dass wir unser Lebenshaus nicht auf dem Sand aufbauen sollen, sondern auf dem Felsen, den Felsen von seinem Wort. Und er ist das Wort Gottes, letztendlich in Person. Und ich finde es interessant hier, die Söhne Israel, die schrien zu dem Herrn um Hilfe und sagen, wir haben gegen dich gesündigt. Aber der Herr sagt ihnen irgendwie, geh doch zu euren Göttern. Ich denke, der Herr hat gemerkt, das war nicht wirklich ehrlich. Das war nicht echte Buße. Na, manchmal, wenn wir die Konsequenz unserer Schuld dann letztlich erfahren und es bricht über uns zusammen, dann schreien wir so, Herr, hilf uns, wir haben gesündigt. Aber wir sind nicht wirklich gebrochen über unsere Sünde. Es tut uns nur leid, weil wir die negativen Konsequenzen erfahren müssen. Und das ist nicht echte Buße. Und so sagt ihnen der Herr, sollen diese Götzen euch doch retten zu eurer Zeit der Not. Und da sagen die Söhne Israel zu dem Herrn, wir haben gesündigt, tu du nach uns nach allem, was gut ist in deinen Augen. Nur errette uns doch am heutigen Tag. Und sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Da wurde seine Seele ungeduldig über das Elend Israels. Jetzt sehen wir echte Buße, nachdem der Herr sie erstmal zappeln lässt. Und leider Gottes ist es so, dass Menschen oft an diesen Punkt kommen müssen, wo sie wirklich gebrochen sind über ihre eigene Schuld. Nicht nur, oh, es ist so schwer, diese Konsequenz meiner Schuld, mir geht es so dreckig, ich will, dass mir besser geht, ich will, dass sich Dinge ändern, deswegen, es tut mir leid. Nee, so ein Gott will echte Umkehr und das ist, was hier passiert. Wir sagen, wir haben gesündigt, das erste ist bekennen. Gott, ich stimme dir überein, das ist Sünde. Wir sehen das bei David sehr schön in diesem Bußpsalm, wo er mit diesem Ehebruch, den er begangen hat mit Bathseba, und er hat es über ein Jahr lang geheim gehalten, versucht zu verbergen. Und dann kommt der Prophet Nathan zu ihm und deckt das auf und sagt, du hast gesündigt. Du hast Ehebruch begangen, du hast den Mann auf dem Gewissen, den du umbringen hast lassen. Und da endlich bricht David zusammen. Und er schreit aus vor dem Herrn und sagt, Herr, gegen dich allein habe ich gesündigt. War zerbrochen. Und er betet, er sagt, als ich meine Sünde verschwiegen habe, da ist in mir drinnen alles vertrocknet. Und ich bin ausgedörrt. Aber jetzt will ich meine Schuld bekennen. Und er ist wirklich gebrochen über seine Sünde. Sagt, Herr, gegen dich allein habe ich gesündigt. Was heißt gegen ihn allein? Er hat gegen Bathseba gesündigt, er hat gegen ihren Mann Uriah gesündigt, gegen das Volk Israel. Aber nein, er ist gebrochen vor dem Herrn, vor seiner Heiligkeit. Er sieht seine Heiligkeit und alles andere ist eigentlich eine Kleinigkeit im Gegensatz dazu, dass er Gott verletzt hat, dass er gegen ihn gesündigt hat. Und das ist wahre Buße, wahre Gebrochenheit über unsere eigene Schuld. Er sagt, wir haben gesündigt. Man erkennt das dran, wenn ein Mensch wirklich Buße tut, dass er gebrochen ist über seine eigene Sünde. Es ist nicht länger, ah, ich habe gesündigt, aber er auch oder sie auch. Oder ich habe gesündigt, weil er oder sie mir Unrecht getan hat. Und ich war ihm untreu, weil er mich nicht liebt. Und ich habe sie sitzen lassen, weil sie mich nervt oder irgendwas. Nee. Das ist echte Buße, wenn wir gebrochen sind über unsere Schuld. Es sind nicht länger Ausreden, okay, ich habe das getan, weil er oder weil sie oder weil ich als Kind zu heiß gebadet wurde oder sonst was, sondern ich habe gesündigt. Ich, mein Verhalten war falsch und darüber bin ich gebrochen. Und dann sagt er weiter, tu du uns nach allem, was gut ist in deinen Augen. Als zweites sehen wir sind echte Gebrochenheit über Sünde, echtes Bekennen. Ja, ich habe gesündigt, das war falsch. Und dann tu du uns nach allem, was gut ist in deinen Augen. Wir sehen hier echte Unterwerfung unter Gott. Echte Demut. Was wir vorher gesehen haben ist, ja, wir haben gesündigt. Aber sie wollten ihre Götzen nicht loslassen. Sie wollten sich nicht wirklich Gott unterwerfen. Sie wollten ihr Leben nicht wirklich ändern. Jetzt sagen sie, tu was gut ist in deinen Augen. Selbst wenn du uns züchtigst, wenn du denkst, das ist gut, Gott, wir wollen uns dir völlig unterwerfen. Neue Hingabe. Bekennen, wir haben gesündigt. Unterwerfung unter Gott, unter seine Herrschaft. Und dann im Vers 16 lesen wir weiter, und sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Echte Umkehr. Echte Buße bewirkt Umkehr, dass wir uns wirklich abwenden. Okay, ich habe gesündigt, aber ich mache das nie wieder. Ich will nicht mehr. Ich wende mich ab davon. Ich war da in einem Kompromiss, aber ich lasse es. Wie Jesus gesagt hat, wenn ich was zur Sünde verführe, dann schneide es ab, wirf es weg. Sei radikal. Ja, ich habe schlecht geredet über sie, aber ich werde das nicht mehr tun. Ich will nicht mehr. Und ja, ich war verbittert in meinem Herzen, ich war unversöhnlich, aber ich will vergeben und ich will das nicht mehr hochbringen. Und ja, ich habe Unzucht begangen oder was immer, aber ich mache das nicht mehr. Ich werde mit dem Typen nicht mehr irgendwo alleine in der Situation mich da überhaupt begeben. In keine Kompromisse mehr. Ich schneide es ab. Ich wende mich ab von meiner Schuld. Ich habe gelogen. Ich werde das nicht mehr tun. Ich habe gestohlen. Ich gebe es zurück und ich will es nicht mehr tun. Ich wende mich ab. Das ist echte Buße. Wenn du wirklich gebrochen bist über deine Sünde, ohne Ausreden, ohne Entschuldigungen, ohne Rechtfertigung, wenn du dich wirklich dem Herrn neu unterwirfst und wenn du dich abwendest von deiner Sünde, wenn du umkehrst. Das ist ganz praktisch. Und wir lesen weiter, da wurde seine Seele, Gottes Seele, ungeduldig über das Elend Israels. Gott reagiert auf wahre Buße. Er ist so gewillt, zu helfen. Aber wir müssen erst an den Punkt kommen, und das ist oft das Problem. Gott kann Beziehungen nicht heilen, Gott kann zerbrochene Sachen nicht heilen, solange wir nicht an diesem Punkt sind. Aber seine Seele wurde ungeduldig über das Elend Israels. Er hat sie geliebt, so wie ein Vater seine Kinder liebt. Und die Söhne Ammon wurden zusammengerufen und lagerten in Gilead. Das ist jetzt die Stadt Gilead wahrscheinlich. Es gab dieses Gebirge Gilead, östlich des Jordan, und dann gab es auch eine Stadt Gilead. Und die Söhne Israel versammelten sich und lagerten in Mizpa. Das war eine Stadt ein bisschen nördlich von der Stadt Gilead. Ihr könnt das auf eurer Karte anschauen in der Bibel. Da sagte das Volk, nämlich die Obersten von Gilead, einer zum anderen: Wer ist der Mann, der anfängt, mit den Söhnen Ammon zu kämpfen? Er soll das Oberhaupt aller Bewohner Gileads werden. Also die Israeliten sammeln sich, um sich zu verteidigen gegen dieses Heer, was jetzt in dieser Stadt nur ein bisschen von ihnen entfernt sich lagert, aber sie haben eigentlich keinen Anführer. Sie haben keinen General. Wer wird uns leiten? Wir sagen, der Erste, der anfängt, der soll uns führen. Und Jephtha, der Gileaditer, war ein tapferer Held. Das war Gottes Aussage über den Jephtha. Er war aber der Sohn einer Hure und Gilead hatte Jephtha gezeugt. Also Gilead war seiner Frau offensichtlich untreu, ist zu einer Hure gegangen, hat hier ein Kind mit ihr gezeugt. Schande. Schande für den Jephtha auch. War stigmatisiert von seiner Kindheit an. Aber auch Gileads Ehefrau hatte ihm Söhne geboren. Als nun die Söhne der Frau groß geworden waren, vertrieben sie Jephtha und sagten zu ihm: Du erbst nicht mit dem Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. So war Jephtha vor seinen Brüdern geflohen, die waren offensichtlich nicht allzu nett zu ihm. Und er hatte sich im Land Tob niedergelassen, das ist in Syrien oben. Und es versammelten sich bei Jephtha ehrlose Leute, die zogen mit ihm aus. So ähnlich wie David, als er von Saul vertrieben wurde, vor Saul flüchten musste und sich verzweifelte Menschen um ihn gesammelt haben. Und es geschah nach einiger Zeit, da kämpften die Söhne Ammon mit Israel, und es geschah, als die Söhne Ammon mit Israel kämpften, da gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Land Tob zu holen. Und sie sagten zu Jephtha: Komm und sei unser Anführer, damit wir gegen die Söhne Ammon kämpfen können. Da sagte Jephtha zu den Ältesten von Gilead: Seid ihr es nicht gewesen, die mich gehasst und mich aus dem Haus meines Vaters vertrieben haben? Und warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Bedrängnis seid? Und die Ältesten von Gilead sagten zu Jephtha: Darum sind wir jetzt zu dir zurückgekehrt, damit du mit uns ziehst und du gegen die Söhne Ammon kämpfst. Du sollst unser Oberhaupt werden für alle Bewohner Gileads. Da sagte Jephtha zu den Ältesten von Gilead: Wenn ihr mich zurückholt zum Kampf gegen die Söhne Ammon und der Herr sie von mir dahin gibt, werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein? Er hatte nicht allzu viel Grund, um diesen Typen zu vertrauen. Woher soll ich wissen, dass er mich nicht ein zweites Mal vertreibt, wenn ich euch gedient habe und die Feinde aus dem Weg geschafft habe? Wer sagt mir, dass ich euch vertrauen kann? Und die Ältesten von Gilead sagten zu Jephtha: Der Herr sei Zeuge zwischen uns, wenn wir nicht so tun, wie du geredet hast. Da ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead mit, und das Volk setzte ihn als Oberhaupt und als Anführer über sich. Und Jephtha redete alle seine Worte vor dem Herrn in Mizpa. Also Jephtha hat diesen Leuten offensichtlich verziehen und ist mitgegangen, hat gesagt: Okay, ich möchte für euch kämpfen. Tolle Einstellung eigentlich, die wir hier sehen. Und Jephtha sandte die Boten an den König der Söhne Ammon und ließ ihm sagen: Was habe ich mit dir zu tun, dass du gegen mich gekommen bist, um gegen mein Land Krieg zu führen? Und der König der Söhne Ammon sagte zu den Boten Jephthas: Weil Israel, als es aus Ägypten heraufzog, mein Land genommen hat, vom Arnon bis zum Jabbok und bis an den Jordan. Und nun gib mir die Länder in Frieden zurück. Da sandte Jephtha noch einmal Boten an den König der Söhne Ammon und ließ ihm sagen: So spricht Jephtha: Israel hat nicht das Land Moabs und das Land der Söhne Ammon genommen, sondern als sie aus Ägypten heraufzogen, da wanderte Israel durch die Wüste bis zum Schilfmeer, und es kam nach Kadesh. Und Israel sandte Boten an den König von Edom und ließ ihm sagen, lass mich doch durch dein Land ziehen. Aber der König von Edom hörte nicht darauf und auch an den König von Moab sandte es, aber auch der wollte nicht. So blieb Israel in Kadesh. Und es wanderte durch die Wüste und umging das Land Edom und das Land Moab und kam von Sonnenaufgang her zum Land Moab. Und sie lagerten sich jenseits des Arnon und kamen nicht in das Gebiet Moabs, denn Arnon ist an der Grenze Moabs. Und Israel sandte Boten an Sihon, den König der Amoriter, den König von Heschbon. Und Israel ließ ihm sagen, lass uns doch durch dein Land ziehen, bis an meinen Ort. Aber Sihon traute Israel nicht, dass es nur durch sein Gebiet hindurchziehen wollte. Und Sihon versammelte sein ganzes Kriegsvolk und sie lagerten sich in Jahas und er kämpfte gegen Israel. Da gab der Herr, der Gott Israels, den Sihon und sein ganzes Kriegsvolk in die Hand Israels und sie schlugen sie. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter, die jenseits des Landes bewohnten, in Besitz. Sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter in Besitz vom Arnon bis an den Jabbok und von der Wüste bis an den Jordan. Das sind drei Flüsse. Und nun der Herr, der Gott Israels, hat die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben. Da willst du uns nun wieder daraus verdrängen? Ist es nicht so, wenn Chemo Steingott vor dir vertreibt, dessen Land nimmst du in Besitz? Und wenn immer der Herr unser Gott vor uns her vertreibt, dessen Land nehmen wir in Besitz? Und nun bist du wirklich besser als Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab? Hat er sich etwa in einen Rechtsstreit mit Israel eingelassen oder jemals mit ihnen einen Krieg angefangen? Während Israel in Heschbon wohnte und in seinen Tochterstädten und in Aruha und in seinen Tochterstädten und in all den Städten, die längs des Arnon liegen, 300 Jahre lang, warum habt ihr sie uns denn nicht in jener Zeit entrissen? Nicht ich habe gegen dich gesündigt, sondern du tust mir Böses an, indem du gegen mich Krieg führst. Es richtet der Herr, der Richter heute zwischen den Söhnen Israel und den Söhnen Ammon. Zwei Dinge hier. Jephtha sagt diesen Amoritern, erstens haben wir nicht euch, den Ammonitern, Entschuldigung, die Ammoniter waren das. Er sagt ihnen, wir haben nicht euch das Land weggenommen, sondern den Amoritern. Die Amoriter hatten, der Sihon hatte das vorher von den Ammonitern erobert. Aber Israel hat nicht den Ammonitern das Land weggenommen, sondern den Amoritern. Er ist sogar einen Bogen herumgegangen um diese Völker, die sie nicht durchziehen lassen wollten in ihr verheißenes Land und wollten auch durch die Amoriter nur durchziehen. Wollten nicht Krieg führen mit ihnen. Aber Sihon, der König, ist mit seinem Heer gegen sie gezogen und sie haben die Schlacht gewonnen und haben das Land eingenommen. Also war der erste Fehler dieser Ammoniter, dass sie gesagt haben, ihr habt uns das Land weggenommen, das stimmt gar nicht. Israel hatte die Amoriter besiegt, hat denen das Land weggenommen, hatte 300 Jahre darin gewohnt und jetzt kommst du und sagst uns, wir sollen das Land hergeben, was im Prinzip ja gar nicht mehr eures war. Das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass es Jephtha bewusst war, dass es eigentlich ein geistlicher Kampf ist. Dass es nicht so sehr um zwei Heere geht, die gegeneinander kämpfen, sondern es geht um einen geistlichen Kampf. Er sagt, ist es nicht so, wenn Chemo Steingott vor dir vertreibt, dessen Land nimmst du in Besitz und wenn der Herr unser Gott vor uns her vertreibt, dessen Land nehmen wir in Besitz. Zwei Götter, die eigentlich gegeneinander kämpfen. Und im Prinzip sagt er, wenn dein Gott so stark ist, warum haben wir euch dann vertreiben können? Und wenn der Herr damals mit uns war, wird er auch jetzt mit uns sein. Also richtet der Herr heute zwischen den Söhnen Israel und den Söhnen Ammon. Aber der König der Söhne Ammon hörte nicht auf Jephthas Worte, die er zu ihm gesandt hatte. Da kam der Geist des Herrn über Jephtha und er zog durch Gilead und Manasse und zog von Mizpah in Gilead und von Mizpah in Gilead. Er zog nach Mizpah in Gilead und von Mizpah in Gilead zog er weiter zu den Söhnen Ammon. Und Jephtha gelobte den Herrn ein Gelübde und sagte, wenn du die Söhne Ammon wirklich in meine Hand gibst, dann soll der, wer es auch sei, der aus der Tür meines Hauses herauskommt, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Söhnen Ammon zurückkehre, der soll dem Herrn gehören. Ich will ihn als Brandopfer opfern. Bisschen ein seltsamer Schwur hier. Aber ich nehme mal an, dass Jephtha gesagt hat, das waren ja damals ein bisschen anders. Die haben teilweise mit ihren Tieren und am selben Dach gewohnt. Also mit den Schafen und den Ziegen. Die haben gleich die Wohnung geheizt und mein Gott, die Tiere werden sich schon an den Gestank gewöhnt haben. Und ich denke, die Idee hier war, dass Jephtha sagt, welches Vieh auch immer zuerst entgegenkommt aus meinem Haus, das werde ich dem Herrn opfern oder werde ich dem Herrn weihen. Ich weiß nicht, ob er sich gedacht hat, okay, wenn ich dem Herrn seinen Schwur schwöre, dann kann ich den Herrn gnädig stimmen oder den Herrn irgendwie auf meine Seite bringen. Das ist natürlich schwachsinniges Denken. Es geht nicht so sehr, dass Gott auf unserer Seite ist. Es geht darum, dass wir auf Gottes Seite sind. Wie der Engel des Herrn zu Josua gesagt hat. Josua hat ihn gesehen und hat gesagt, bist du für uns oder gegen uns? Und er hat gesagt, nein. Sondern ich bin der Anführer des Heeres, des Herrn. Die Frage ist nicht, ob ich mit dir bin, sagt der Herr, sondern ob du mit mir bist. Wenn du mit mir bist, dann bin ich mit dir. Das ist deine Entscheidung. Ich bin Gott und du kannst dich entscheiden, ob du mit mir sein willst, ob du mich anbeten willst oder ob du lieber mit Satan sein willst letztlich und mit deinen Götzen und dich selber kaputt machen willst. Durch deinen sündigen, unmoralischen Lebensstil. Und so zog Jephtha zu den Söhnen Ammon hinüber, um gegen sie zu kämpfen. Und der Herr gab sie in seine Hand. Und er schlug sie von Aroa an bis dahin, wo man nach Minnit kommt, 20 Städte und bis nach Abel-Keramim, eine sehr große Niederlage für die Söhne Ammon. So mussten sich die Söhne Ammon vor den Söhnen Israel beugen. Und Jephtha kam nach Mizpah zu seinem Haus. Und siehe, da trat seine Tochter heraus, ihm entgegen mit Tamburinen und in Reigentänzen. Hat sich gefreut, ihr Vater hat einen riesen Sieg errungen und Party für den Papa. Und es geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider, Zeichen von Trauer, und sagte, wehe, meine Tochter, tief beugst du mich nieder. Du bist unter denen, die mich in Trübsal bringen. Ich selber habe meinen Mund gegen den Herrn aufgerissen und kann nicht mehr zurück. Oh, er hat gesagt, was zuerst aus meinem Haus rauskommt, das werde ich dem Herrn opfern. Jetzt kommt seine einzige Tochter zuallererst hinaus. Aber wir sehen hier auch, was für ein Mann der Jephtha ist. Er sagt, ich selbst habe meinen Mund aufgerissen, war ein unbedachter Schwur, war eigentlich ein blöder Schwur. Aber er sagt, ich kann nicht mehr zurück. Ich stehe zu dem, was ich dem Herrn geschworen habe. Das ist eine gute Sache. Jephtha ist übrigens im Hebräerbrief im Kapitel 11, in diesem Kapitel des Glaubens, wird da als einer der Glaubenshelden genannt. Im Psalm 15 heißt es, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und dann heißt es, der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt. Und Wahrheit redet in seinem Herzen, nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinen Gefährten und keine Schmähung bringt auf seine Nächsten, in dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten, der hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert, dass sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Bestechungsgeschenk annimmt gegen den Unschuldigen. Wer solches tut, der wird nicht wanken in Ewigkeit. Wer so lebt, der wird einer sein, der heil lebt. Aber eins dieser Eigenschaften ist hier, dass er sagt, wer zu seinem eigenen Schaden geschworen hat und es nicht ändert. Das ist ein toller Charakterzug. Ich denke, unsere Tendenz wäre, okay, wir versprechen was, aber dann, wenn es anders kommt, naja, ich habe mir das überlegt, das war doch anders gemeint. Ja, war ein Missverständnis. Versuchen uns irgendwie wieder raus zu schlängeln oder rauszureden. Aber nicht zu Jephtha, er ist zu seinem Wort gestanden. Und das ist eine gute Sache. Wir brauchen das heute, mehr Leute, die wirklich zu ihrem Wort stehen. wenn die was versprechen. Jesus hat gesagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein und alles, was dazwischen liegt, das ist vom Bösen. Euer Ja sei ein Ja. Unsere Wirtschaft wird so viel besser gehen, wenn die Leute so leben würden. Oder Markus, wenn die Leute sagen würden, Handschlag, Geschäft ist gemacht, ist ein Deal und sie stehen dazu. Selbst wenn sie nachher draufkommen, ich hätte es beim anderen Markt billiger gekriegt. Aber nein, ich stehe zu meinem Wort. Oder selbst wenn sie später draufkommen, ich habe mich verrechnet. Nein, ich stehe zu meinem Angebot. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Das ist eine gute Eigenschaft hier von Jephtha. Es war ganz sicher ein Schwur zu seinem Nachteil. Er wird seine einzige Tochter hier verlieren. Keine Nachkommen, das heißt, mit ihm stirbt sein Haus aus. Das war eine Katastrophe. Besonders damals in Israel. Aber schaut euch das Mädel an. Das war auch eine ganz besondere Frau, die Tochter von Jephtha. Die sagte zu ihm, mein Vater, hast du deinen Mund gegen den Herrn aufgerissen? So tu mir, wie es aus deinem Mund hervorgegangen ist, nachdem der Herr dir Rache verschafft hat an deinen Feinden, den Söhnen Ammon. Was für ein Mädel. Ich meine, sie muss mitgekriegt haben irgendwo, dass sein Vater nichts Gutes geschworen hat, wenn sie hier rauskommt und tanzt und feiert und er sagt, oh meine Tochter, du bringst mich jetzt unglücklich, ich habe mein Maul aufgerissen, gegen den Herrn unbedacht. Aber sie sagt, weißt du was, selbst wenn es mein Leben betrifft, tu das, was du dem Herrn versprochen hast. Das war eine gottesfürchtige Frau. Das war ein gutes Mädel. Und ich mag das an dieser Familie. Wenn wir uns die Ursprünge von Jephtha anschauen, ich meine, was war er? Er war ein Hurensohn, wenn wir so sagen wollen, ja? Unehelich, durch Hurerei gezeugt. Er war verstoßen von seiner eigenen Familie, von seinen Brüdern. Katastrophe. Viele Leute würden sich hängen lassen und sagen, oh, meine Vergangenheit ist schuld, meine Familie hat mich verstoßen. Ich guck mal, mein Vater, der war ein Hurer, der hat Ehebruch betrieben und alle anderen sind schuld für mein Leben und ich lasse mich hängen, ich lasse mich gehen. Hat Jephtha nicht gemacht, sondern er ist trotzdem ein gottesfürchtiger Mann geworden, ein ehrlicher Mann. Ganz am Anfang hat der Herr über ihn gesagt, Jephtha war ein tapferer Held. Er war ein Held, der für den Herrn gekämpft hat. Er ist zu seinem Wort gestanden. Er hat seine Tochter offensichtlich gottesfürchtig erzogen. Das ist eine wunderbare Sache. Wenn wir mit Gott leben, dann müssen wir nicht Gefangene unserer Vergangenheit sein. Ja, selbst wenn unsere Eltern furchtbaren Mist gebaut haben und selbst wenn uns furchtbares Unrecht angetan wurde, weißt du was, trotzdem kannst du dem Herrn nachfolgen heute. Und du kannst frei werden und du kannst heil werden. Wir sehen so viele Menschen, die kaputt sind durch ihre Vergangenheit, weil sie nicht vergeben haben, weil sie verbittert geworden sind, weil sie festgehalten haben an diesen Dingen, nicht drüber wegkommen. Aber ich denke, es ist eine Verheißung hier in dieser Geschichte, dass Gott wirklich sagt, wo wir auch Sonntag drüber gesprochen haben, du kannst frei sein. In Jesus können wir heil werden, selbst wenn wir aus dem schwierigen Hintergrund kommen. Tendenz ist, dass wir uns immer Sündenböcke suchen, immer Ausreden. Ja, ich bin heute so, weil meine Eltern mich vernachlässigt haben. Oder ich lasse mich gehen, weil er oder weil sie mir Unrecht angetan hat. Und der Herr wird uns sagen, nein, du bist verantwortlich für deine eigenen Entscheidungen. Und du kannst anders leben. Ja, mein Vater war ein Säufer, also werde ich auch ein Säufer sein und er ist schuld. Meine Mutter war ein leichtes Mädchen, ein Flittchen, also kann auch ich hier rumschlafen mit Typen, wie es mir passt. Und sie ist schuld, wenn ich mein Leben zerstöre. Ja, jeder ist verantwortlich für sich selbst. Und es ist eine Lüge, dass wir nicht frei werden können. Als Christen können wir frei werden, selbst von diesen schlechten Vorbildern und diesen schlechten Erfahrungen der Vergangenheit. Wir sehen das hier in Jephtha. Und er Er hat dieses Negative nicht an die nächste Generation weitergegeben, sondern er hat gesagt, nein, ich will anders leben. Und ich will meine Kinder in der Furcht des Herrn erziehen. Und was für ein tolles Mädel hier, diese Tochter. Und sie sagte weiter zu ihrem Vater, es möge dies mir gewährt werden, lass mir 2 Monate, dass ich hingehe und hinabsteige über die Berge und meine Jungfrauenschaft beweine, ich und meine Freundinnen. Also sie war noch eine Jungfrau, hat sich rein bewahrt. Tolle Frau, eine Frau mit moralischen Maßstäben, Frau mit Charakter. Hat nicht gesagt, ja, alle machen es, also mache ich auch. Sie hat gesagt, ich will anders leben, weil ich gehöre dem Herrn. Das ist, wie wir leben sollen. Und er sagte, geh hin. Und er entließ sie für 2 Monate. So ging sie hin, sie und ihre Freundinnen, und beweinte ihre Jungfrauenschaft auf den Bergen. Und es geschah am Ende von 2 Monaten, da kehrte sie zu ihrem Vater zurück. Und er vollzog an ihr sein Gelübde, das er gelobt hatte. Sie aber hatte keinen Mann erkannt. Und es wurde zur Ordnung in Israel, von Jahr zu Jahr gehen die Töchter Israel hin, um die Tochter Jephthas des Gileaditers zu besingen, 4 Tage im Jahr. Große Frage ist jetzt natürlich, hat Jephtha seine Tochter umgebracht? Hat er sie als Brandopfer geopfert? Und die Ausleger sind da unterschiedlicher Meinung. Manche glauben ja. Das war natürlich was Furchtbares, das war total gegen das, was Gott sagt. Im Gesetz ist ganz deutlich, dass die Israeliten sowas nicht tun sollen. Das haben die heidnischen Völker gemacht, dass sie ihre Kinder geopfert haben. Gott hat ganz klar gesagt, in Israel, unter euch, unter meinen Kindern soll es nicht so sein. Also wenn Jephtha das getan hat, dann hat er das gegen Gottes Wort getan. Und dann war das ganz sicher falsch und etwas, was der Herr gewollt hätte. Es gibt noch eine andere Auslegung, und ich persönlich tendiere mittlerweile eher dazu. Wenn wir uns den Charakter von Jephtha anschauen und seiner Familie und dass er in Hebräer 8 als Glaubensheld dargestellt wird, als Vorbild, kann ich mir das nicht vorstellen. Eine andere Auslegungsmöglichkeit ist, dass ja auch im Gesetz stand, das, was wir dem Herrn weihen, an Tieren, an Getreide und so Zeug, das wurde im Tempel gebracht und geopfert. Wenn sich ein Mensch dem Herrn geweiht hat, dann wurde er ausgelöst. Und viele glauben, was hier passiert ist, auch aus dem Kontext, dass die Tochter hingeht und nicht ihren Tod beweint, sondern ihre Jungfrauschaft beweint, dass sie Jungfrau bleiben wird, nicht heiraten wird, dass genau das passiert ist, dass sie nämlich dem Herrn geweiht wurde und vielleicht in Silo im Heiligtum dem Herrn gedient hat, so wie eine Nonne. Wir können sagen, heute, sie wäre ins Kloster gegangen, hätte ihr ganzes Leben dem Herrn geweiht, weil ihr Vater, ja, sie dem Herrn so geweiht hat. Also viele glauben auch, dass das hier passiert ist. Kapitel 12, und die Männer von Ephraim wurden zusammengerufen und zogen hinüber nach Norden. Und sie sagten zu Jephtha, warum bist du hinübergezogen, um gegen die Söhne Ammon zu kämpfen und hast uns nicht gerufen, mit dir zu gehen? Wir werden dein Haus über dir mit Feuer verbrennen. Hier haben wir wieder die Ephraimiter. Kommt uns schon bekannt vor. Die hatten da eigentlich dasselbe auch mit Gilead gemacht. Gideon, will ich sagen, nicht Gilead, Gideon. Das war so ein Stamm, der größte Stamm auf der Westseite, also eigentlich gerade im Gebiet von Gilead gegenüber, wo der Jephtha herkam, nur auf der Westseite des Jordan. Und dieser Stamm hat schon zu Gideon damals gesagt, im Prinzip dasselbe, warum hat er uns denn mitgenommen in den Kampf, um diesen Sieg für den Herrn zu erringen? Er hatte sie zwar eingeladen mitzukommen, aber die wollten scheinbar nicht so gern kämpfen. Aber dann, wenn es nachher darum ging, die Beute zu verteilen, dann waren das so großkotzige Großmäuler, die gesagt haben, warum hast du uns denn mitgenommen? Hey, teil mit uns, sonst kriegst du Probleme, Mann. Verbrennen wir dich und dein Haus mit Feuer. Und Gideon, der war eher so ein diplomatischer Mann, der hat nett zu ihnen geredet, hat gesagt, hey, komm, ihr habt nachher bei der Verfolgung mitgeholfen, ihr habt eigentlich einen größeren Sieg errungen als ich, und hat die so irgendwie beschwichtigt. Der Jephtha war nicht so der Typ. Jephtha war ein Krieger. Jephtha hat gesagt, okay, jetzt ist es Zeit, dass ihr mal eine Lektion lernt hier. Und Jephtha sagte zu ihnen, ich habe einen heftigen Streit ausgefochten, ich und mein Volk mit den Söhnen Ammon. Ich habe euch zu Hilfe gerufen, aber ihr habt mich nicht aus ihrer Hand gerettet. Ihr wolltet nicht. Und als ich sah, dass du als Retter nicht da warst, legte ich mein Leben in meine eigene Hand und zog hin gegen die Söhne Ammon. Und der Herr gab sie in meine Hand. Was seid ihr denn an diesem Tag gegen mich heraufgezogen, um gegen mich zu kämpfen? Und Jephtha versammelte alle Männer von Gilead und kämpfte mit Ephraim. Die waren offensichtlich im Reden besser als im Kämpfen. Und die Männer von Gilead schlugen Ephraim, denn sie hatten gesagt, Flüchtlinge von Ephraim seid ihr. Gilead liegt doch mitten im Ephraim, mitten in Manasse. Und Gilead nahm Ephraim die Furten des Jordan. Also was passiert ist, die Ephraimiter, die westlich des Jordans gelebt haben, sind über den Jordanfluss hinübergezogen in das Land Gilead, um mit Jephtha zu kämpfen. Und die Gileaditer mit Jephtha haben sie besiegt und haben ihnen im Prinzip den Fluchtweg abgeschnitten. Die sind jetzt da an der Grenze an dem Jordanfluss gestanden, bei den Furten, bei den Übergängen, und haben die kontrolliert. Und es geschah, wenn ephraimitische Flüchtlinge sagten, lass uns hinübergehen, dann sagten die Männer von Gilead zu ihm, bist du ein Ephraimiter? Und sagt er nein, so sprachen sie zu ihm, sag mal Schibboleth, das heißt so viel wie Strömung. Und sagte er Sibboleth und brachte es nicht fertig, richtig zu sprechen, dann packten sie ihn und schlachteten ihn an den Furten des Jordan. Also offensichtlich unterschiedliche Dialekte. Und die Ephraimiter, die konnten nicht Schibboleth sagen, die konnten das Sch nicht aussprechen und haben gesagt Schibboleth. So ähnlich wie viele Deutsche das TH im Englischen nicht aussprechen können oder wie die Amis Schwierigkeiten haben mit unserem CH-Sound. Wie die Christa zum Beispiel sagt, statt heute Nacht bei mir, heute nackt bei mir. Oder wie sie lange statt Fußgängerzone, Furzgängerzone gesagt. Genauso war das hier, unterschiedliche Dialekte. Und so haben die geprüft. Sag mal Schibboleth, und wenn er gesagt hat Schibboleth, dann wurde der an Kopf kürzer gemacht. So fielen in jener Zeit von Ephraim 42.000 Mann. Das waren nicht alle, die wegen dem Schibboleth gestorben sind, sondern insgesamt hier in diesem Krieg. Und Jephtha richtete Israel 6 Jahre, und Jephtha, der Gileaditer, starb und wurde in einer seiner Städte Gileads begraben. Machen wir noch schnell die nächsten paar Richter hier. Und nach ihm richtete Israel Ibzan von Bethlehem. Und er hatte 30 Söhne, 30 Töchter entließ er nach auswärts und 30 Töchter holte er von auswärts für seine Söhne herein. Also der hatte offensichtlich auch mehrere Frauen, das wäre unmöglich. Ich glaube, Maria Theresia hatte 16 Kinder, aber ich glaube, viel mehr ist nicht drin. Sicher nicht 60. Und er richtete Israel 7 Jahre. Und Ibzan starb und wurde in Bethlehem begraben. Und nach ihm richtete Israel Elon, der Sebuloniter. Er richtete Israel 10 Jahre. Und Elon, der Sebuloniter, starb und wurde in Ayalon im Land Sebulon begraben. Und nach ihm richtete Israel Abdon, der Sohn Hillels, der Piratoniter. War offensichtlich ein Pirat oder sowas. Ich weiß nicht, was ein Piratoniter ist. Und er hatte 40 Söhne und 30 Enkel, die auf 70 Eseln ritten. Und er richtete Israel 8 Jahre. Also die Idee hier ist auch wieder, dass sie mit ihm geherrscht haben, seine Söhne und seine Enkel. Und Abdon, der Sohn Hillels, der Piratoniter, starb und wurde in Piraton, deswegen heißt er so, in Piraton begraben im Land Ephraim auf dem Amalekiterberg. Also wieder zwischendrin als Einschub so 3 Nobodies, so Richter, über die nicht viel ausgesagt wird. Viele praktische Lektionen, die wir hier im Buch Richter lernen. Ab nächster Woche werden wir den größten Loser sehen unter den Richtern. Wahrscheinlich einen der Männer im Alten Testament, die das größte Potenzial hatten, größte Verheißungen vom Herrn, aber die am kläglichsten versagt haben. Simson, schauen wir uns nächste Woche an. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir lernen dürfen von diesen Männern, auch von den schlechten Beispielen. Und Vater, ich bitte dich, dass wir wirklich lernen, dass wir lernen, kompromisslos zu leben, Herr, dass wir gerade diszipliniert bleiben und mit dir leben, jeden Tag, Herr, uns nicht ablenken lassen, gerade in den Zeiten, wo es uns gut geht. Und Herr, ich bitte dich auch, dass wir Menschen sind, deren Ja ein Ja ist und deren Nein ein Nein ist, die zu dem stehen, Herr, dass wir Menschen sind, die heilig leben wollen, die dir nachfolgen, Jesus, kompromisslos sind, die sich rein bewahren für dich, Herr. Ich bete, Vater, dass wir Menschen sind, wenn wir Mist bauen, dass wir schnell Buße tun, und zwar echte Buße. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst dabei, dass wir wirklich gebrochen sind über Sünde und es nicht leichtfertig nehmen und irgendwie Ausreden suchen oder anderen zuschieben. Jesus, ich danke dir, dass dein Plan und dein Herz für uns ist, dass wir heil werden und heil leben. Und ich danke dir, dass wirklich dein Herz auch ist, wenn wir Buße tun, dass du ja, das gerne annimmst und dass du uns gerne wieder heilst und wiederherstellst und auch unseren Sinn wiederherstellst. Ich bitte dich, Gott, dass wir das lernen mit der Zeit, wo wir mit dir leben, dass wir immer mehr lernen, dass es wirklich gut ist, nach deinem Wort zu leben. Und dass es, du uns nur diese Dinge sagst, weil sie gut für uns sind und weil es heil für uns ist. Und dass wir da ja, das immer mehr annehmen und immer mehr einfach ruhen in deiner Wahrheit, in dem Wissen, dass du ein liebender Vater bist, der das Beste für uns will. Dass wir aufhören, rebellische Kinder zu sein und uns selbst zu zerstören durch irgendwelche Götzen, Herr, die wir in unserem Leben lassen. Stärk uns, Herr. Hilf uns, dir nachzufolgen. Wir lieben dich, Herr. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Amen.